Willkommen im Paid Friend Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El Nomani.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu der nächsten Folge des Paid Friend Podcasts. Heute habe ich einen ziemlich coolen Gast, einen Mann hier, dessen Heldengeschichtenliste erstmal eine ganze Weile dauert. Achtung, halte ich fest. 80 Design Awards, zweimal den Red Dot Award gewonnen für höchste Qualität. German Design Award. Mit seinem Produkt, nämlich einem ziemlich beeindruckenden Fahrrad, wurde 1996 das erste olympische Gold auf dem Fahrrad gewonnen. Weltrekordhalter im Rahmenbau unter 640 Gramm aktuell. Autodesigner für Aston Martin und McLaren, One Out of Seven. Ziemlich cooler Titel, halte ich fest. Früher der Aluminiumpapst, heute der Carbon-Guru. Und ich liebe dieses Wort auszusprechen, weil der Typ sieht auch richtig so aus. Also Tattoo auf dem Arm, Matte, also für die Nicht-Kölner, längere Haare. Also hat schon leicht einen visuellen Guru-Status. Hat die größte Fahrradmesse gegründet, die immer noch fortbesteht, die Eurobikes. Hat Stores in Itzstein, Wertheim, München und Düsseldorf. Und seine Marke, die Stork-Fahrräder, werden auch weltweit vertrieben, unter anderem Kalifornien und Korea. Herzlich willkommen, Markus Stork.
Super, herzlichen Dank, Farid. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Ist ja unser zweiter Anlauf, weil unser Mikrofon, gerade eben habe ich es ja versaut technisch. Aber jetzt probieren wir es einfach nochmal.
Das fand ich jetzt noch cooler.
Ihr Lieben, eine Riesenliste. Und ich lese das nicht vor, nur um zu beeindrucken. Ja, auch das will ich tun. Ich will schon zeigen, was für coole Typen ich hier reinhole. Aber auch, weil der Markus richtig was geschaffen hat. Und ich es spannend finde, für dich als Zuhörer zu hören, wie kommt denn einer dazu, so eine Art Lebenswerk zu machen? Deswegen meine erste Frage, Markus, wie bist du denn zu dem geworden, der du heute bist?
Ich würde sagen, man bekommt ja vieles in die Wiege gelegt oder auch was halt passiert. Mein Großvater war Berufsradfahrer, das ist also mütterlicherseits, väterlicherseits, mein Papa Radrennen gefahren. Meine Mutter wusste, wenn es ein Radrennfahrer mit nach Hause bringt, dann Jackpot. So ist es auch passiert. 1969 haben die dann einen Fahrradladen eröffnet und da habe ich im Alter von 6 Jahren mein erstes Fahrrad verkauft. Und mit 6 Jahren auch begonnen, Radrennen zu fahren. Das heißt, insofern kann man sagen, Fahrrad hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Aber ich glaube, all die Dinge, die im Leben halt passieren, die machen dich zu dem, der du bist und auch wie du im Leben dann später agierst.
Jetzt bist du ja heute immer noch brutal erfolgreich, was ich betonen will, weil viele Menschen haben ja irgendwann einen Peak und dann ist es rum. In unserem Spaziergang, den ich ja immer gerne mit den Podcast-Gästen vorab mache, um sie besser kennenlernen zu können, habe ich festgestellt, du hast ja eine hohe intrinsische Motivation. Also dieser hohe Anspruch, der kommt ja aus dir selbst heraus. Jetzt könnte man sagen, das ist eine Art Gendefekt. Was treibt dich denn mit diesem Gendefekt? Warum ist denn Qualität so ein großes Thema für dich?
Das ist für mich Freude und Spaß. Mm. Und ich glaube, einmal halt was Hochwertiges gekauft, ist 10-mal besser, wie 5-mal was Schlechtes gekauft. Einmal, weil man früher mehr Freude dran hat, weil man es früher benutzen kann. Mm. Und weil es am Ende des Tages auch weniger Ressourcen verschwendet.
Wie bist du denn, sag ich mal, Unternehmer irgendwann geworden? Also ich habe verstanden, du kommst aus liebevollen, aber durchaus einfachen Verhältnissen, also der Reichtum oder der Wohlstand wurde dir nicht in die Wiege gelegt. Wann hast du denn entschlossen, dich selbstständig zu machen?
Das, glaube ich, passiert auch so. Also ich habe gemerkt, dass ich im elterlichen Laden, wir haben einen Filialbetrieb in Frankfurt-Sossenheim gehabt, nach der Schule habe ich dann den Laden gemacht, weil der hat nur nachmittags geöffnet. Da war ich also 13, 14. Und dann wollte meine Lehrerin, dass ich Abitur mache. Hat sogar meine Eltern besucht. Meine Eltern haben gesagt, wir brauchen den Markus im Laden. Dann hatte ich noch ein Angebot, damals bei der BHF Bank, der einzige Azubi zu werden, den die dann noch aufgenommen hatten. Und am Ende des Tages haben meine Eltern dann den Regierungspräsidenten in Darmstadt angeschrieben, weil sie eine Ausnahmegenehmigung benötigt haben, um mich ausbilden zu können. Mhm. Denn mein Vater ist gelernter Maurer, meine Mutter, Anwalts- und Notariatsgehilfin damals und wollten mich dann kaufmännisch ausbilden. Dann habe ich die kaufmännische Ausbildung gemacht.
Im elterlichen Betrieb.
Mhm. Und dann ging das sogar vom Anfang her nicht als Einzelhandelskaufmann, sondern erst hat das Regierungspräsidium gesagt, jetzt gibt es erstmal eine Verkäuferausbildung, die habe ich dann verkürzt gemacht, danach dann auch den Einzelhandelskaufmann verkürzt. Und zu guter Letzt ist mein Papa dann noch in die IHK berufen worden als Prüfer. Mhm. Also, weil eben das Ergebnis halt extrem gut war. Ich bin immer halt schon sehr fokussiert gewesen, habe gemerkt, dass der Umgang mit Menschen im Laden bei mir super viel Spaß gemacht hat. Also, als die Eltern mal einen LKW ausgeladen hatten, da war ich 6 Jahre alt, kam ein Kunde rein, so um die 60 und als sie dann wieder in den Laden kam, habe ich dem Mann also als 6-jährigen Fahrrad verkauft. Mhm. Habe ich gemerkt, dass es mir gefällt, mit Menschen zu tun zu haben, aber auch den Menschen eben Produkte halt zu verkaufen, aber da immer was ihnen halt auch Spaß macht.
Und dann hast du ja irgendwann den Sprung aus dem elterlichen Laden, du bist ja heute eine Weltmarke, überall in der Welt, die sich mit Fahrrädern beschäftigen, kennen ja deinen Namen, zu einer richtigen Nummer im Markt geworden. Wie ist das denn passiert?
Also ich bin aufgewachsen mit amerikanischen Soldaten. Meine Großeltern haben amerikanische Soldaten nach Hause eingeladen. Bei meinen Eltern war das auch. Also ich hatte Jim, Larry und Fred und wie sie alle hießen als Onkels, bin in der EFIS mit Eis versorgt worden. Hab dann mit 16 im deutsch-amerikanischen Freundschaftsclub in Frankfurt eine Fahrradabteilung gegründet. Und dann kamen die ganzen Soldaten zu meinen Eltern nach Rödelheim, denen habe ich Fahrräder verkauft, bin dann mit 18 auch Patenonkel geworden. Ja, und habe dann gemerkt, wir müssen mal nach Amerika fliegen, habe meinen Papa geschnappt und habe gesagt, hier, wir müssen nach Kalifornien, da kommt was Neues, das heißt Mountainbike. Und so haben wir den Mountainbike-Boom nach Deutschland gebracht.
Ach, wie cool ist das
haben
denn?
Dann Kendall als erste Marke in Deutschland etabliert, dann Trek. Und ich habe dann immer noch im elterlichen Laden gearbeitet und hatte dann irgendwann mal eine Meinungsverschiedenheit mit meinem Papa und stand neben der Werkbank und dann ist ein Hammer mir in die Richtung geflogen. Und dann hat er halt gesagt, du, wenn es dir nicht passt, dann geh doch. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich.
Wie alt warst du da?
22 und habe mich mit 22 dann selbstständig gemacht, habe aber meine Eltern trotzdem nicht alleine gelassen, habe also tagsüber im elterlichen Laden gearbeitet, mir dann einen der ersten Computer gekauft und Telefone entgegen, hatte eine Idee gehabt, wie ich ein Produkt, das waren damals Vorbauten und die ersten Helme vermarkte und habe dann nachts Pakete gepackt, dann Rechnungen geschrieben und im ersten Jahr im Nebenerwerb 800.000 Mark Umsatz gemacht, im zweiten Jahr 2,8 Millionen. Und dann war ich quasi 2,5 Jahre später, bin ich dann mit der Firma nach Eschborn gezogen, dann nach Kronberg, dann nach Bad Camberg und jetzt sind wir in Edstein.
Das klingt ja, finde ich, immer, wenn man das hört, wie ein logischer roter Faden. Aus eigener Erfahrung weiß ich, den gibt es so nicht, sondern das Leben ist immer ein Stück Bruch und Schwierigkeit. Woher, und ich weiß, dass das immer viele interessiert, woher wusstest du denn, dass es das Richtige ist? Also woher hast du die Klarheit gewonnen oder das diese Konsequenz, ich ziehe das jetzt durch.
Ich glaube, das ist intuitiv. Das ist nicht was du jetzt, wo du dich hinsetzt und dir Gedanken machst. Als der Hammer geflogen ist, war mir klar, ich mache mich selbstständig. Mm. Also da habe ich nicht drüber nachgedacht, sondern es war genau das, was ich gespürt und gefühlt habe in dem Moment. Und ich glaube, das ist auch, man muss dem, was man spürt und was man erlebt, muss man auch folgen. Super. Also ab und zu ist es mal gut, nicht so viel darüber nachzudenken, sondern auch zu handeln. Und habe dann wirklich den Weg bestritten und habe mir nicht darüber einen Kopf gemacht, wie geht das oder wie funktioniert das, sondern marschiert.
Ich finde das ein ganz schönes Zwischenergebnis, weil ich weiß, dass uns auch viele jüngere Hörer hören und sich immer fragen, wann weiß ich denn, wann ich mich selbstständig machen muss. Es ist, wenn ich von dir das höre und ich teile das sehr, ist es wie eine Art innerer Auftrag oder eine Klarheit, ich mache das. Und klar ist man nie fertig. Also nicht, man weiß nicht, wie läuft Vertrieb genau, wie machen wir es mit den Steuern. Das kommt irgendwie on the run. Beim Tun kommt ein Lernen. Teilst du das in deiner Lebenserfahrung?
Hundertprozentig. Also ich glaube, wenn man vor Dingen Angst hat, dann steht man sich selbst im Weg und man muss eher hergehen und muss sie anpacken und einfach mal machen. Und auch ich habe Schiffbruch erlitten und Dinge, die nicht so gelaufen sind. Aber am Ende des Tages hat das auch dazu geführt, dass ich der bin, der ich heute bin, dass ich Dinge auch anders mache. Das ist vielleicht auch in Deutschland ein ganz großes Problem. In Deutschland, wenn du ein Problem hattest, dann bist du sozusagen gebrandmarkt. Und in Amerika sagt man, wow, super, cool, die Erfahrung hat er gemacht. Das kann ihm in der Zukunft nicht mehr passieren. Und ich glaube, da können wir ganz viel lernen. Wir müssen eher in Dingen, die wir auch mal vielleicht im Leben haben, die nicht so gut laufen, müssen wir einfach sagen, wenn man clever ist, dann läufst du nicht ein zweites Mal in die Falle rein.
Ihr Lieben, ihr hört jetzt im Hintergrund ein Klingeln, das ignorieren wir einfach gemeinsam. Markus und Helena werden nachher mit einem Sushi-Essen belohnt, aber wir machen, du hältst das noch aus vom Hunger, oder?
Ja, ja, klar.
Dann halten Spannend. Wir das noch ein bisschen, halten wir das weiter. Insofern wird es jetzt kurz im Hintergrund ein bisschen lauter. Markus, wenn wir nochmal gucken, was würdest du denn sagen, ist das Beste an deinem Beruf?
Ich zaubere Menschen ein Lächeln, wenn sie das Produkt benutzen. Mhm. Und ich höre das so häufig, dass die Menschen glücklich sind und auch mit dem Produkt so viel Spaß haben. Und deswegen würde ich sagen, das Tollste, was man eigentlich hat, ist, dass man Menschen Freude schenkt.
Ist das ein Teil deiner Vergütung, also neben dem kommerziellen und neben dem Erfolg?
Hundertprozentig. Mhm. Und mit auch etwas, wo man unheimlich viel Motivation draus ziehen kann. Also für mich ist das, da ich keinen Sport mehr machen konnte, weil ich eine Einzelniere habe, also mit 13 hat man das festgestellt.
Nochmal, was hast du eine?
Mit 13 hat man festgestellt, dass ich eine Einzelniere habe und dann habe ich keine Lizenz mehr bekommen. Okay. Und somit habe ich meine sportlichen Aktivitäten auf die Produktwelt übertragen. Das heißt, wenn ich heute an einem Test teilnehme, dann möchte ich ein Top-Ergebnis auch abliefern. Und das ist für mich wie ein Wettbewerb. Mhm. Und zwar ein anderer Wettbewerb ist also wie jetzt mein Sport, den ich ja auch dann mal später wieder machen konnte, aber etwas, was mir unheimlich viel Freude macht, ein tolles Produkt zu haben, was dann auch in einem Test eben gut abschneidet und dort ein tolles Ergebnis abliefert. Und ich glaube, das gehört halt alles. Das ist wie ein Puzzle, was zusammenpasst, wo du Spaß und Freude dran hast, weil es für dich der Wettbewerb ist, dann dem Kunden dieses Produkt mit einem schönen Design zu geben und der hat Freude und vor allen Dingen lange Freude auch dran.
Mhm. Ich würde gerne mal einen Schritt machen zu dem Thema Niederlagen, weil ich immer wieder wichtig finde, den Menschen aufzuzeigen, es gibt nicht oder kaum den Unternehmer, der immer nur erfolgreich war. Es gibt aus meiner Sicht immer Phasen, wo es mal besser läuft, auch mal schlecht läuft. Gibt es etwas, was du sagst, das habe ich aus meinen schwierigen oder aus Niederlagenphasen gelernt?
Ja, also das ist ja immer die Frage, was ist eine Niederlage? Und eine Niederlage muss ja auch nichts etwas damit zu tun haben, dass man selbst irgendwas falsch gemacht hat, sondern es kann eine Situation sein, die sich irgendwo ergeben hat. Und ich habe mal eine Marke aufgebaut, groß gemacht, dann wurde diese Marke verkauft und ich bin von heute auf morgen in ein Loch erstmal gefallen, weil ich 5,7 Millionen D-Mark Umsatz verloren hatte, also den Löwenanteil meines Umsatzes. Ich hatte 16 Mitarbeiter und habe dann in dieser Phase Stork gegründet, weil meine erste Marke hieß BikeTech. Und insofern könnte man sagen, von außen sah das wie eine Niederlage aus, aber für mich war das dann ein Glücksfall am Ende des Tages, weil wenn das nicht passiert wäre, dann gäbe es heute die Marke Stork nicht. Dann wäre ich auch nicht heute dort, wo ich bin. Also insofern ist das Lernen, man sieht nicht immer in dem Moment, für was Super. Es gut ist, aber am Ende des Tages kommt das im Laufe der Zeit und dann sagst du, das sollte jetzt so sein und das war auch gut, dass es so ist.
Also ich bin ein großer Anhänger von, dass du das sagst. Ich glaube ja, dass das Leben wie so eine Art Heldenreise funktioniert und dass vermeintlich, deswegen will ich das davor setzen, Niederlagen, wenn die integriert werden in die eigene Biografie, eigentlich nur wieder Startpunkt sind für eine neue positive Entwicklung, wenn ich bereit bin, mir das anzugucken und es nicht wegzudrücken. Und ich glaube, dann kann da eine schöne Kraft draus entstehen. Wie ich von dir hier höre, würde es vielleicht Stork Bike so nicht geben, wenn nicht diese Rahmendaten sich verändert hätten, nämlich dass diese Marke vom Markt genommen wurde.
Und es ist ja auch so, dass wenn ich das jetzt heute mal im Nachhinein betrachte, also die Marke kam aus den USA, aus Washington, wurde von der weltweit größten Fahrradmarke damals gekauft und ich stand erstmal vor dem Nichts und dann habe ich einen Prozess angestrengt und habe aber zeitgleich die Motivation gehabt, jetzt zu zeigen, ich kann ein noch besseres Produkt aufbauen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt waren die Rennräder die besten der Welt. Und ich bin an den Start gegangen, habe gesagt, ich möchte noch bessere Produkte kreieren. Und habe dann, weil man hat mir also relativ hart mitgespielt, und dann bin ich in die USA gereist, habe einen Rahmenhersteller mir gesucht, einen der größten taiwanesischen Rahmenhersteller, und habe mit ihm eine Fabrik in Portland, Oregon gegründet. Und habe dann gesagt, so, jetzt brauche ich ein bisschen Unterstützung noch und ein bisschen Know-how, was ich nicht alles selbst machen konnte. Habe den Chefschweißer der Firma abgeworben, den Produktionsleiter abgeworben und so eigentlich dann meine Marke aufgebaut und konnte natürlich nicht so schnell die Rohre ziehen, weil das war zu einem Zeitpunkt, wo du einfach sagst, neues Modell, eine neue Palette dauert 1,5 Jahre aufbauen, dann noch den besten Rahmen zu bauen. Und ich stand dann auf der Eurobike-Messe und habe Produkte präsentiert, wo ich wusste, ich kann sie realisieren, aber sie waren noch nicht serienreif, weil die Rohre noch nicht gezogen waren. Das heißt, ich habe gewusst, ich habe die Wandstärken im Kopf gehabt, ich wusste, welche Schweißnähte, was ich machen wollte, die Wärmebehandlung, die Veredelung mit Pulverbeschichtung und alles. Und wir auf der Eurobike haben 50% der Händler gesagt, sie arbeiten jetzt mit mir zukünftig zusammen.
Obwohl du noch kein haptisch berührbares Produkt in Serie hattest.
Wir hatten Rahmen, aber die waren aus unterschiedlichen Rohren quasi gefügt und hatten noch nicht die Lebensdauerprüfung damit gemacht. Aber ich wusste, ich schaffe das und habe das dann auch dementsprechend realisiert, auch zeitlich realisiert. Und die ersten Rahmen, da hat der taiwanesische Partner von mir eine Fabrikhalle gemietet. Und dann haben wir dort die ersten Rahmen, Musterrahmen geschweißt, die wir natürlich in der Zeit gar nicht so schnell testen konnten. Also wir wussten genau, was wir zeigen, dass wir das auch umsetzen können. Und damit sind wir auf der Messe an den Start gegangen. Und das würden manche Menschen dann hart am Wind segeln. Aber wenn du an dich glaubst, wenn du weißt, was du leisten kannst, und dann kannst du Berge versetzen.
Das ist ja nicht nur so, dass du an dich geglaubt hast, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja Leute auch so überzeugt, dass die dir das abgenommen haben. Was glaubst du denn, ist da dein Talent oder deine Fähigkeit, dass du Menschen so erreichst? Was glaubst du?
Ich glaube, das sind die Visionen und dass du diese Visionen dem Menschen näher bringen kannst und dass der Mensch schon spürt, ob jemand etwas erreichen kann oder nicht, weil wenn du zweifelst, spürt er das auch. Und wenn du zweifelst, dann geht er nicht mit dir. Also das ist wirklich, wenn du heute sagst, ich möchte einen Berg besteigen, und du sagst, ich mach das jetzt, und dann musst du auch die Menschen überzeugen, dass sie mit dir auf den Berg kommen.
Ich will das mal kurz festhalten für die Hörer. Also was ich zwei Dinge höre ich da groß raus, so eine extrem hohe Stehauf-Mentalität aus dir und das zweite in der Lage sein, Dinge umzusetzen, also wie die Leute zusammenzuholen. Das heißt auch eine Fähigkeit, wirklich was Tatsächliches zu schaffen. Und das dritte ist eine Visionskraft und andere auf diese Visionsreise mitzunehmen. Wenn ich jetzt heute in Itstein in den Laden gehen würde und einen Teil deiner Mitarbeiter sprechen würde, würden die sagen, das ist immer noch da, deine Visionskraft, oder lässt das irgendwann nach? Ich meine, du bist immer noch blutjung aussehend, aber
Stärker denn je.
Stärker denn je.
Also das heißt, ich bin zwar jetzt ein Designer und ein Unternehmer mit 35 Jahren Selbstständigkeit und 40 Jahren Fulltime in der Branche, aber ich bin hungriger denn je und ich habe mehr Spaß und habe einfach das Gefühl, dieses Jahr werden wir eine Innovationsflut haben, wie sie noch nie da war. Also wir werden 7 neue Produkte und ein ganz spannendes auch noch mit Porsche Digital, ein digitalisiertes Urban Race Bike bringen, also das ist dann Produkt Nummer 8. Und so viele Produkte habe ich noch nie in einem Jahr gelauncht. Und es sind ganz, ganz viele neue Dinge auch im Kopf. Und deswegen, ich habe noch nie in meinem Leben Burnout gehabt oder das Gefühl, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, was für Ideen, sondern das ist eine never-ending Story.
Und weißt du, wie du funktionierst? Also was treibt dich denn, auch jetzt noch das 8. Produkt zu launchen? Warum gibst du nicht endlich Ruhe, genießt dein schönes Auto, deine tolle Frau, deine Wohnung und ziehst dich zurück? Warum nervst du den Markt denn immer noch mit deiner Anwesenheit?
Es ist der Spaß. Es ist der Ehrgeiz wäre ein falsches Wort, weil das finde ich nicht, sondern einfach diesen Spaß, den du hast, tolle Produkte zu designen, den Menschen Freude zu geben. Und wenn du ein Produkt fertig hast, bist du eigentlich schon wieder am Anfang des Nächsten, also auch in einer Baureihe, weil du einfach lernst und wenn du das Gelernte umsetzen kannst, kannst du ein besseres Produkt machen.
Ich liebe das, deswegen wollte ich das so ein bisschen rauskitzeln. Ich formuliere häufig dann, der Tanz ist noch nicht zu Ende, das Spiel ist noch nicht zu Ende gespielt, da kommt noch was und das kann treiben und das höre ich von dir auch ganz schön raus. Und ich weiß, dass viele Fahrradfans da draußen sich freuen, dass du weitermachst, weil du bist ja in einem umkämpften Markt immer noch was sehr Besonderes und ich glaube, die Leute spüren das, dass du anders bist als andere Designhersteller.
Das wäre schön, wenn sie das so empfinden, weil das zeigt das ja auch, dass sie in den Produkten ja auch dann spüren und sehen und das zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht.
Jetzt würde ich gerne nochmal eine Wendung machen vom beruflichen Markus. Wir haben uns ja auch viel unterhalten und unsere Frauen kennen sich auch miteinander und ich hatte auch schon mit Helena ja ein Interview. Es gibt ja auch in dir eine spirituelle Seite. Gleichzeitig hatte ich den Eindruck, im Bereich der Entwicklungsjahre hängt die doch sehr hinterher dem Designer Markus. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du in dir dich geöffnet hast für deine spirituelle Seite?
Ich glaube auch, dass das eben einem Menschen ist, also dass das da ist und es gibt dann Schlüsselerlebnisse. Also wenn ich jetzt mal mein Leben so Revue passieren lasse, also ich bin getauft, ich bin evangelisch und habe also so ein typisches deutsches, sage ich mal, spirituellen Leben sozusagen.
Also das klassisch eher
das klassisch, was
gesellschaftlich
so alles, was
ist, akzeptierte.
Genau, was eigentlich normal ist. Und dann habe ich aber relativ früh auch mit meinen Reisen andere Länder kennengelernt. Also einmal durch meine Eltern im Alter von 6 Jahren nach Kenia gekommen. Wir sind dann regelmäßig nach Kenia geflogen. Das heißt also viel mit Afrika. Da ist auch mein Herz immer noch ganz stark verortet, weil du riechst Afrika, du lebst es, du nimmst es auf und du spürst diese Wildheit. Und wenn du ankommst und einfach sagst, jetzt bin ich in Afrika. Also das ist was unglaublich schön ist. Aber dann auch ganz viel in USA, in der Natur unterwegs gewesen. Und was sicherlich sehr prägend war, ich habe einen japanischen Mentor gehabt, Ishigaki-san. Und da bin ich als junger Mann, also mit 23 Jahren nach Japan, habe mir einen Rahmenbauer gesucht und habe, immer wenn ich in Japan war, in der Familie mitgelebt. Und der hat mir ganz viel über Rahmenbau auch beigebracht. Das, was ich noch nicht wusste, also wie geschweißt wird und Dinge. Ich habe früher schon Rahmen designt, aber das habe ich dann auch wahrgenommen. Dann hatte ich einen japanischen Agenten noch. Und ich weiß, der ist mit mir nach Kyoto gegangen und hat mit mir eine Teezeremonie gemacht. Und ich fand das beeindruckend, einfach diese Ruhe, diese Zeit, die man sich nimmt, eine Tasse Tee zu trinken. Weil das für mich im Alter von 23 Jahren halt ganz, ganz weit weg war. Und das hat sicherlich auch schon viel bewirkt. Also die Tempel haben mich immer dort fasziniert. Dann auch in Thailand sehr, sehr häufig gewesen, auch dort Tempel halt besucht und ich ich habe jetzt gar nicht mehr das Datum drauf, aber ich glaube vor 15, 16 Jahren an einer Lebensmittelintoleranz, an einem, wenn man so möchte, Überlaufen des Immunsystems fast verstorben. Wir waren auf einer einsamen Insel und danach haben wir eine, also Helena und ich sind, ich war im Krankenhaus und ich wusste gar nicht, ob ich noch leben sollte oder nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mit dem Leben abgeschlossen und dann bin ich aus dem Krankenhaus nach 3 Tagen raus und dann haben wir gesagt, ich möchte gerne eine Wanderung machen und dann sind wir in der Nähe von Krabi auf einen Berg gegangen, 1200 Stufen. Und haben dann oben für uns eine Zeremonie gemacht an einem Tempel. Und ich hatte immer schon dieses Gefühl, dass mit Buddhismus und mit dem, was ich da spüre und lebe, ich habe also immer einen Buddha-Kopf getragen als Glücksamulett.
Getragen heißt um den Hals.
Um den Hals. Und den habe ich in Hongkong auf dem Antikmarkt damals gekauft. Und als ich dann quasi in dieser Nacht diese Nahtoderlebnisse hatte, habe ich eine Hose angehabt, da war der Buddha drin. Mhm. Und dann habe ich auch danach beschlossen, also mir einen Buddha auf den Oberarm tätowieren zu lassen. Und deswegen würde ich das heute schon so ein bisschen als Schlüsselerlebnis, also das ist geprägt dadurch, was halt in den ganzen Jahren zuvor passiert ist und das, was dann letztendlich in Thailand passiert ist.
Und wie findet sich denn die Spiritualität bei dir im Alltag wieder? Also montags bis freitags, ist der Markus da im spirituellen Urlaub und macht nichts? Oder bist du jeden Morgen erstmal eine Stunde Meditation?
Also ich würde sagen, es ist die Ausgeglichenheit, also die Ruhe, die du dementsprechend hast, also was dann auch dir Kraft auch gibt. Aber ich praktiziere es so selten. Ich habe durch Helena den Zugang zu Pranayama gefunden, also zu einer tibetanischen Heilkunst, habe dann dort absolut für mich verrückte Dinge erlebt, die einfach mindblowing wirklich sind, weil du dann Dinge erlebst, wo du einfach sagst, du kannst das mit deinem Verstand nicht unbedingt direkt verordnen. Heute gibt es Dinge, wo ich einfach sage, ich muss sie auch gar nicht verstehen, solange ich spüre, was passiert. Mhm. Und das, glaube ich, hilft dann auch im Alltag, weil du viel ausgeglichener bist.
Ich gucke jetzt mal wieder zu Helen darüber, die auch hier im Raum sitzt. Ja, sie lächelt und bestätigt das. Das wirkt überzeugend, Markus.
Ich weiß ja, dass es so ist. Da brauche ich auch gar nicht warten, was für eine Reaktion kommt. Aber es ist einfach so, dass du viel ausgeglichener bist. Mhm. Und ich habe immer wieder dann halt mal einen Kurs, wo ich dann das Spirituelle dementsprechend auch für mich habe, für ein paar Tage. Und dann einfach spüre, dass gewisse Dinge im Körper passieren, im Geist und auch mit der Konnektivität passieren. Mhm. Und das tut mir unheimlich gut. Das bringt mich auch jedes Mal deutlich weiter. Aber ich nehme es nicht in meinen Alltag so mit rein. Also wir haben ein Haus, in dem wir ganz viele Buddhas haben. Die Energie spürst du. Und ich nehme Energie heute auch anders wahr. Das hört sich für viele Menschen erstmal spooky an. Das verstehe ich, weil so ging es mir am Anfang auch, aber ich bin heute sowas von glücklich, dass ich das erleben darf, dass ich das spüre und das gibt mir unheimlich viel und das kann ich auch dann in meinen Alltag nehmen, aber ich muss es nicht am Wochenende ausleben oder irgendwas, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwas machen, sondern es ist da, ich spüre es, ich nehme das und ich freue mich, dass es so ist.
Ich will das nur mal kurz festhalten, weil das vielleicht für den einen oder anderen auch ein interessanter Tipp sein kann, der es manchmal unter der Woche nicht schafft oder auch nicht möchte. Das heißt, du gibst dir immer wieder Intensivzeiten, also wo du mal ein Seminar machst oder wo du mal intensiver wieder in das Thema spirituelle Konnektivität, also Verbindung eintauchst und dann ist das wie eine Art Reserve oder auf jeden Fall Heimatgefühl in dieser Zeit.
Ja, das hast du einfach. Das. Also ich glaube, wenn Chakren geöffnet werden und wenn du diese Erlebnisse, die du auch dann in einer solchen Zeit machst, die hast du für dein ganzes Leben, die kann dir keiner mehr nehmen. Also und ich glaube, es gibt auch nicht eine Sache, die spannend und interessant ist. Es gibt auf der Welt so viele Dinge und du musst auch nicht sagen, das ist die richtige, das ist die falsche. Entscheidend ist, dass es dem Menschen das gibt, was er in dem Moment braucht. Und ich glaube, die Dinge finden dich oder sie kommen zu dir und dann bist du super glücklich, dass sich das für dich so ergeben hat.
Also das klingt doch schon mal ganz schön spirituell, dass es tatsächlich so ist. Wie, wenn ich dein Mitarbeiter bin, spüre ich deine Spiritualität im Alltag? Also hängt so ein Buddha bei dir im Büro, meditiert ihr erstmal zusammen, verneigt ihr euch voreinander? Also ich mache das jetzt ein bisschen humorvoll, weil ich weiß, dass die Außenwelt manchmal so komisch darauf guckt. Wo spüre ich denn, dass ein Markus Storck spirituell ist in seiner Firma?
Also in meinem Büro sind zwei Buddhas, im Meetingraum ist ein Buddha, also das gehört schon mit dazu, aber es sind jetzt keine Zeremonien, die wir dort abhalten, weil ich glaube, auch wenn man jetzt Christ ist und an Gott glaubt, braucht man auch nicht, oder an Jesus glaubt, braucht man auch keine Kirche. Also ich glaube, der Mensch muss es für sich spüren und empfinden und alles andere braucht er nicht. Das sind eher die, die uns das Glauben machen wollen, dass wir das brauchen oder dass wir das nur machen können, wenn wir in die Kirche gehen, wenn wir beten oder irgendwas. Ich glaube, es ist eher Ethik. Also wir haben zweimal den Dalai Lama erleben dürfen und es war unglaublich, weil im ersten Moment denkst du, da kommt jetzt ein ganz, ganz, ganz außergewöhnlicher Besonderer. Das ist ja ganz sicher, aber was ich so toll fand, ist, wie entwaffnend normal er ist. Also er ist wie ein ganz normaler Mensch und das betont er auch immer. Und was sensationell war, dass er gesagt hat, wir brauchen keinen Religionsunterricht, wir brauchen Ethikunterricht. Wir müssen den Menschen beibringen, was Ethik ist. Und ich glaube, das sollte auch jeder in seinem Leben, egal was er arbeitet, was er tut, auch immer machen.
Also Ethik sind ja dann auch Grundsätze, nach denen ich mein Leben ausrichte. Und jetzt gehen wir fast schon in die Schlussfragen rein. Was sind denn Werte, nach denen du dein Leben ausrichtest, Markus?
Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man hergeht und die Dinge auch tut, so wie wir sie auch tun möchten. Also nicht sagt, ich muss das jetzt machen und sich verbiegen lässt auf Teufel komm raus irgendwas.
Also da. Eine Art Verlässlichkeit und authentisch sein.
Ja, ich glaube, das ist aber gerade auch im Berufsleben halt ganz wichtig. Also ich habe sicherlich Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die waren kaufmännisch, waren die schlechter, aber sie gehören zu mir und sie sind wichtig, weil sie eben das widerspiegeln, wie ich
auch entscheiden möchte. Weil sie deine Leitplanken sind, wie du im Leben unterwegs sein willst.
Ja, also wenn du heute jetzt weißt, du könntest irgendwas machen und du würdest deutlich mehr Geld verdienen, aber du empfindest das nicht als richtig und dann glaube ich, ist es wichtig, eben das zu tun, woran du glaubst, für was du stehst.
Ja, davon bin ich auch überzeugt. Und ich glaube sogar, dass sich das, ohne dass es die Absicht ist, aber selbst, dass sich das betriebswirtschaftlich auszahlt, weil die Leute das spüren. Und das ist allerdings braucht es eine langfristige Präsenz auf dem Markt. Aber wenn Leute spüren, es gibt ein Wertegerüst wie bei dir, Qualität dahinter, das zahlt sich aus. Und da geht es nicht immer nur um die schnelle Mark.
Und das wäre mir auch wurscht. Genau, also am Ende des Tages ist Geld sicherlich die Währung, die am wenigsten glücklich macht.
Sehr schön. Wir schließen ja immer mit einer Frage aus dem Kartenset Tacheles. Und ich würde dich doch bitten, eine zu ziehen, die vorzulesen und idealerweise zu beantworten oder verschämt still zu sein, was auch immer.
Wie lautet die Überschrift des aktuellen Kapitels deines Lebens?
Boah, was eine geile, ich liebe dieses Spiel. Sag mal.
Ziemlich coole Frage, weil es sehr schwer wäre, es mit einem Wort zum Schreiben. Ich befinde mich in einer Phase im Unternehmen, also wenn wir jetzt mal das aus der Unternehmersicht betrachten, dann würde ich sagen, wir sind ein 25 Jahre altes Startup, denn wir haben uns komplett neu erfunden von einem B2B-Business-Modell auf ein Direct-to-Consumer und haben alles über Bord geworfen im erfolgreichsten Jahr, in dem wir jemals waren, in dem wir geglaubt haben und auch denken, dass es der richtige Weg ist, ein neues Businessmodell aufzubauen. Waren drei schwere Jahre, die letzten Jahre meines Lebens.
Lieber Zuhörer, du hörst schon, das ist, wenn ich das als Kapitelüberschrift nehmen würde, glaube ich, muss ich eine Seite nehmen. Ich probiere die Frage nochmal, der Markus haut mir gerade ab. Nimm doch mal die Frage auf dein Privatleben. Wie lautet denn jetzt gerade in deinem Privatleben die Kapitelüberschrift? In der Phase, in der du bist?
Im Privaten ist es immer diese Weiterentwicklung spirituell. Weil ich einfach gemerkt habe, ich bin durch eine Tür gegangen und es hat sich jetzt was ergeben, wo ich einfach sage, das wäre schön. Und ich habe da einen Wunsch. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir irgendwann mal nach Nepal eingeladen werden und dort den spirituellen Weg weitergehen können. Also das heißt, da ist es immer noch ein Beginning und ein Finden und auch im kaufmännischen Bereich halt einmal einen kompletten Umbruch.
Und das macht dir aber keine Sorge, so wie du gerade darüber sprichst, ne? Umbruch ist irgendwie ein Teil des Lebens für dich.
Das ist geil. Weil ich glaube, dass das halt eine irre Motivation bedeutet. Deswegen habe ich mir ja auch jetzt dieses Tattoo stechen lassen.
Ja, also lieber Hörer, ich versuche es mal zu beschreiben oder beschreib du es doch mal. Was für ein Tattoo ist denn das,
Markus? Das ist ein Koi-Karpfen.
Ein Koi-Karpfen auf deinem rechten Arm?
Jawohl, und Karpfen, aber mit einem Drachenkopf.
Okay.
So, das bedeutet, der Koi steht für etwas, also ähnlich wie die Lachse, der den quasi Fluss hochgeht. Ja. Und hier gibt es eine Geschichte dazu. In dem Yellow River sind die Karpfen quasi hochgezogen und oben kamen sie an einen Wasserfall und dann haben einige für sich beschlossen, sie schwimmen den Fluss wieder runter und genießen ein einfaches, easy life, wo du also alles hast, was du willst, aber gar keinen Stress. Die anderen haben gesagt, sie wollen über den Wasserfall kommen, sind dort sesshaft geworden, haben 100 Jahre gebraucht und dann hat es einer geschafft und ist auf den Wasserfall, also konnte den Wasserfall überwinden. Die Götter haben das gesehen, dann haben sie ihn in einen Koi-Drachen verwandelt und er konnte fliegen und dorthin gehen, wo er hin wollte. Und jetzt unterscheidet man bei einem Tattoo, ob der Drachen, der jetzt also auf dem Arm ist, nach oben mit dem Kopf ist oder nach unten. Weil das sagt, was du noch machen möchtest. Das heißt, wenn er nach unten, dann hast du das erreicht. Das heißt, du hast das, was du machen wolltest, erreicht und schwimmst dann jetzt wieder mit dem Fluss und lässt es dir gut gehen. Oder du hast noch vieles vor und möchtest in deinem Leben noch einiges erreichen und einiges machen. Und wie man bei mir auf dem Arm sieht, geht er nach oben. Das heißt, ich habe noch ganz viele Dinge vor. Und für mich ist das jetzt einfach ein Zwischenstopp in meiner Entwicklung.
Ich wünsche dir bei dem, was du vorhast, nicht nur viel Erfolg, sondern ich wünsche dir Erfüllung dabei. Ich wünsche dir, dass du treu bleibst mit deinen Glaubenssätzen und ich freue mich für dich über dein breites Leben. Viel Erfolg weiterhin, Markus.
Vielen, vielen Dank, Farid. Das habe ich und es macht Spaß, dass ich auf der Erde sein darf.
Du merkst, das spricht dich an? Dann schau doch gerne auf Farids Website nach und connecte dich mit ihm auf seinen Social-Media-Kanälen.